Sie hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Ein Räusperzwang, ein nächtlicher Reizhusten, das sind so die Einstiegssymptome, die die Patienten berichten. Und auf gezieltes Nachfragen kann man das Ganze natürlich dann noch ein bisschen auch konkretisieren.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute mit freundlicher Unterstützung von Paul Boskamp. Heiserkeit, Räusperzwang, Reizhusten oder auch ein pharyngeales Globusgefühl. Mit diesen Symptomen sind HNO-Ärztinnen und Ärzte regelmäßig konfrontiert. Eine mögliche Ursache ist der laryngopharyngeale Reflux. Der tritt oft auch ohne Sodbrennen auf. Gesprochen wird dann vom stillen Reflux. Wie es dazu kommt, wie sich die Diagnose sichern lässt und wie man den Betroffenen helfen kann, darüber sprechen wir heute mit Dr. Lars Reichstein vom HNO-Facharztzentrum Mundsburg in Hamburg. Herzlich willkommen, Dr. Reichstein.
Ja, hallo, auch von meiner Warte aus.
Dr. Reichstein, Refluxpatienten würde man eher beim Gastroenterologen vermuten. Tatsächlich tauchen sie aber relativ häufig in HNO-Praxen auf. Wie oft sehen Sie solche Patienten? Was schätzen Sie?
Also es ist doch ein sehr häufiges Krankheitsbild. Wenn ich so mal das grob überschlage, im normalen Praxisalltag, so 6 bis 8 Stunden Sprechzeiten, hat man also mindestens 5 Patienten. Es gibt auch Tage, wo es gehäuft sogar auch mal bestimmt 10 Patienten sind, die mit diesem Beschwerdebild bei uns vorstellig werden.
Mit welchen Beschwerden kommen die Patienten zu Ihnen?
Es ist relativ unspezifisch. Das vorrangige Beschwerdebild ist ein Fremdkörpergefühl. Die Patienten berichten, dass sie etwa vermuten, dass da was im Hals hängt, eine Geräte oder da irgendwas im schlimmsten Fall auch wächst, was da nicht hingehört. Ein Räusperzwang, ein nächtlicher Reizhusten, das sind so die Einstiegssymptome, die Patienten berichten. Und auf gezieltes Nachfragen kann man das Ganze natürlich dann noch ein bisschen auch konkretisieren, dann auch hinsichtlich dieses Krankheitsbildes.
Gibt es ein bevorzugtes Alter oder Geschlecht?
Ich würde eher ein Krankheitsbild des höheren Alters darstellen. Jetzt natürlich alles nur gefühlte Empirie, es sind jetzt keine statistischen Daten, aber wenn man das mal so in den letzten Jahren überschlägt oder sich betrachtet, es sind schon eher Frauen, die mit diesen Beschwerdebildern zu uns kommen und dann auch eher 50 plus, würde ich sagen. Es gibt auch immer wieder Patienten auch, die schon im jüngeren Alter bei uns vorstellig werden, aber das ist schon eher die Ausnahme. Es sind eher die älteren Frauen, die damit bei uns mit den Beschwerden zu uns kommen.
Gibt es Dinge, nach denen Sie gezielt fragen?
Ja, also die allgemeine Anamnese gehört natürlich immer mit dazu. Und auch gerade im HNO-Bereich sind natürlich die Noxen für uns wichtig, also Rauchen, Alkoholkonsum, aber auch gezielt die Medikamentenanamnese und Vorerkrankungen, die sind halt auch noch wichtig mit dabei, weil da natürlich zum Beispiel das ASS gerade bei den älteren Patienten häufig mit dabei ist und das als Acetylsalicylsäure natürlich auch die Beschwerden verstärken können.
Gibt es eine Assoziation zu Schlaf oder solchen Dingen?
Ja, auch das sollte man natürlich abfragen. Wir sind auch eine große schlafmedizinische Schwerpunktpraxis und wir haben auch viele Patienten, die mit CPAP-Geräten versorgt sind und die berichten auch gehäuft über solche Beschwerden. Fremdkörpergefühl, Globus, da ist es ja dann häufig ein physikalisch-mechanisches Problem, dass einfach die Überdruckbeatmung ja nicht nur im Atemweg bleibt, sondern ja auch in den Gastrointestinaltrakt geht und dann halt das Ganze verstärken kann. Also da wird auch noch gezielt nachgefragt, ob CPAP-Patienten damit Beschwerden haben. Und wie gesagt, sind es unsere Patienten, dann wissen wir das natürlich. Aber gerade wenn sich Neupatienten bei uns vorstellen, wird da noch gezielt nachgefragt, ja.
Interessant. Wie intensiv untersuchen Sie Patienten als HNO-Arzt?
Ja, das ist ja ganz strikt standardisiert bei uns. Neupatienten werden einmal komplett durchgespiegelt, also Ohren, Nase, Mund, Rachenbereich und dann auch der Larynx-Hypopharynx-Bereich wird auch nochmal sich angeschaut. Und das gehört bei jedem Patienten mit dazu. Wenn es natürlich bekannte Patienten sind, dann ist es dann schon eher symptomorientiert. Aber da gehört dann bei diesem Krankheitsbild dann auf jeden Fall die Hypolaryngoskopie mit dazu. Und das bei uns auch endoskopisch und im Zweifel sogar flexibel endoskopisch.
Spielt die pH-Metrie in der alltäglichen Praxis irgendeine Rolle, Impedanzmessungen, so etwas?
Also das wäre sicherlich wünschenswert, gerade die Perimetrie großflächig in diesem Krankheitsbild auch mit einzusetzen oder auch für differenzialdiagnostische Gründe. Aber wir führen es bei uns nicht durch. Ich kenne auch wenig HNO-Ärzte, die das selber durchführen. Und die gastroenterologischen Kollegen, die da ja nun ihre Diagnostik mit auch betreiben, ist auch schwierig, Patienten unterzukriegen, muss man sagen. Ich bin da zwar jetzt nicht ganz firm, wie da die Abrechnungsmodalitäten sind, aber das ist ja häufig ein Problem, gerade bei solchen diagnostischen Untersuchungen, dass das meist schlecht bezahlt wird, bei hohem Aufwand, materiell und zeitlich ja auch, muss man sagen.
Bevor wir zur Behandlung kommen, wie lässt sich das Phänomen des stillen Refluxes erklären?
Ja, es ist ja gar nicht so sehr bedingt, dass die Magensäure wirklich hochsteigt, gerade im Liegen bis zum Kehlkopf und da natürlich die Schleimhaut reizt, weil die ja nicht darauf ausgelegt ist, sondern dass es häufig Gase sind, die ja dann aufsteigen und da zu einer Reizung der Schleimhäute im Hypopharynx- und Larynxbereich führen. Auch gerade auch die hinteren Stimmlippendrittel können sogar mit befallen sein. Das sehen wir dann nämlich auch regelmäßig als HNO-Ärzte.
Das heißt, nicht die Säure allein ist das, was die Beschwerden machen kann oder in diesem Fall auch macht, sondern andere Inhaltsstoffe des Refluats, Pepsin und solche Dinge, Mikroorganismen.
Das sind die Sachen, die da vorrangig das Beschwerdebild auslösen.
Ja. Zur Therapie. Nun würde ein Gastroenterologe bei Verdacht auf einen gastroösophagealen Reflux nicht sofort zur Endoskopie schreiten, sondern auch erstmal probatorisch behandeln mit einem Protonenpumpenhemmer oder Hinweise zur Ernährung und zum Verhalten geben. Wie machen Sie das beim laryngopharyngealen Reflux?
Also wie gesagt, wir erheben erstmal die Anamnese. Wenn uns der Gedanke kommt, dass das ein Reflux ist, wird der Patient natürlich diesbezüglich dann noch gezielt amnestiziert und untersucht. Und wenn sich dann die typischen Bilder des Postkrikoidödems, geschwollene Aris, gerötete hintere Stimmlippendrittel dann auch zeigt, dann würden wir erst einmal mit dem Patienten dieses Krankheitsbild besprechen oder erklären, woran das liegt. Das ist halt erstmal Gott sei Dank nichts eine schlimme Pathologie ist, sondern eher ein funktionelles Problem ist und da ganz maßgeblich ja auch die Ernährungsgewohnheiten für verantwortlich sind. Sodass wir bei uns in der Praxis auch einen kleinen Infozettel für die Patienten erarbeitet haben, wo viele Maßnahmen des alltäglichen Lebens draufstehen. Also meiden zum Beispiel natürlich von Koffein, Teein, Nikotin, Alkohol und süße Speisen reduzieren und dass man natürlich das Gewicht reduzieren sollte, Oberkörper hochlagern und noch viele weitere Maßnahmen, die ja so, auch wenn man mal das Internet bequemt, ja auch da überall gegen Reflux aufgeführt werden. Das ist natürlich, muss man dem Patienten auch erklären, ein langwieriger Prozess. Also das hat sich ja über Jahre meistens aufgebaut, dieses Krankheitsbild. Und das ist nicht, wenn man jetzt dreimal auf Kaffee verzichtet, sind die Beschwerden weg. Ne? Und es ist ein langwieriger Prozess. Das muss man dem Patienten ganz klar sagen. Und man kann natürlich dann supportiv auch Mukoprotektiva einsetzen, ne? Die gerade den Hypopharynx, den Larynxeingang auch mit einer Schutzschicht versehen. Zum Beispiel so gibt es da ja nun, was ich relativ häufig auch einsetze. Da gibt es ja verschiedene Präparate auf dem Markt, die als Kautabletten meistens angeboten werden und so einen Schutzfilm im Bereich des Larynx und Hypopharynx auch hinterlassen.
Also das ist sozusagen ein physikalischer Schleimhautschutz, wenn man so möchte.
Genau, es wird eine Schutzbarriere sozusagen aufgebaut, dass diese Reizstoffe, Pepsin, die Gase und sicherlich bei dem einen oder anderen auch mal die Magensäure. Es gibt ja auch ganz extreme Fälle, wo es dann ja nicht nur dieser gasförmige Reflux ist, sondern auch die Magensäure richtig aufsteigt, dass einfach ein Schutzfilm in dem Bereich hinterlassen wird, sodass diese Reizstoffe gar nicht die Schleimhaut so belasten können.
Was empfehlen Sie, wie oft die Patienten dann so einen physikalischen Schleimhautschutz einnehmen sollten pro Tag?
Ich fange natürlich auch immer erstmal klein an. Also die sollten das auf jeden Fall zur Nacht nehmen, weil da einfach der Reflux einfach gesteigert ist, einfach durch die liegende Position. Empfehle dann aber auch immer mindestens nach den Hauptmahlzeiten jeweils eine dieser Kautabletten einzunehmen. Man kann das deutlich steigern, immer wenn die Patienten auch mal Beschwerden haben. Es gibt dann natürlich von Präparat zu Präparat so Höchstdosen, aber meistens läuft sich das so zwischen 8 bis 10 Tabletten, zumal ich das wirklich nur in Ausnahmefällen mache, sondern in der Anfangsphase zur Nacht vor allen Dingen und nach den Hauptmahlzeiten das dem Patienten empfehle, mit den natürlich supportiven Maßnahmen, die wir denen ja als Infozettelchen auch mit zusammengefasst haben, die eigentlich ja die maßgebliche Therapie dieses Krankheitsbildes sind.
Und was empfehlen Sie zunächst, wie lange die das praktizieren sollen, die Patienten? Gibt es eine zeitliche Begrenzung, auch aus medizinischen Gründen?
Also ich empfehle das Ganze mindestens für 4 Wochen zu tun, weil ich erwähnte ja schon, es hat sich ja meist über Monate, Jahre aufgebaut, dieses Krankheitsbild. Und deswegen gebe ich dem Patienten immer 4 bis 6 Wochen Zeit, in Anführungsstrichen, und vereinbare auch meistens immer gleich schon einen Kontrolltermin, einfach um da auch am Ball zu bleiben. Weil man muss natürlich auch differenzialdiagnostisch auch mal dann doch an den richtigen Reflux denken, an eine Gastritis, gegebenenfalls auch einen Ulkus, so dass die Patienten einem nicht durch die Lappen gehen sollten. Viele Patienten sagen, ja, mit der Therapie ist alles deutlich besser. Ja, wenn ich sündige, dann, also das opulente Weihnachtsessen ist ja immer dieses Paradebeispiel mit dem Gläschen Rotwein, dass es dann immer schlechter ist. Aber dann wissen die Patienten jetzt auch Bescheid, es ist ja nichts Schlimmes. Ich nehme dann mal eine Kautablette mehr und dann geht's mir wieder besser. Sollte das dann damit nicht besser geworden sein, dann gehe ich aber auch dann den Weg, doch nochmal den Gastroenterologen gegebenenfalls mit ins Boot zu holen. Halt um die dann doch Pathologien des Magens und des Ösophagus auszuschließen, die natürlich auch einen ganz anderen therapeutischen Ansatz haben als jetzt nur in Anführungsstrichen dieser Gasreflux, sage ich mal.
Und ließe sich dann zum Beispiel eine PPI-Therapie auch mit so einem physikalischen Wirkansatz kombinieren?
Ja, das auf jeden Fall. Das sehen wir ja auch häufig bei uns in der Praxis, dass viele Patienten ja um die Problematik auch wissen, dass sie einen Reflux haben, gegebenenfalls auch Medikamenten induziert. Das ASS erwähnte ich ja schon. Aber es gibt ja eine Vielzahl von Medikamenten, die einfach einem auf den Magen schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die sind ja dann von ihren Hausärzten, Internisten, Gastroenterologen ja häufig ja auch schon mit PPIs anbehandelt, sogar auch als Dauertherapie. Und naja, dann kommt wieder das opulente Essen dazu. Es reicht nicht aus. Und da kombiniere ich das Ganze natürlich auch gerne mit Mukoprotein. Protektiver.
Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich Verträglichkeit gemacht?
Die Verträglichkeit ist sehr gut, nur wer schon mal selber so eine Kautablette mal versucht hat, einige Patienten finden das als unangenehm. Es hinterlässt ja häufig so einen etwas schleimigen Film im Bereich des Mundes und auch des Rachens. Viele finden das als doch angenehm, weil es halt, wie gesagt, wie so eine gewisse Barriere wirkt.
Ja, aber das ist ja letztlich die Wirkung, die erwünscht ist. Das genau. Muss man dann wahrscheinlich auch erklären.
Genau.
Ja. Vielen Dank. Das waren eine ganze Menge interessanter Informationen. Vielleicht nochmal zusammengefasst, Dr. Reichstein, was wären Ihre 3 oder 4 Schlüsselhinweise für Ihre Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf den laryngopharyngealen Reflux?
Als HNO-Arzt sehen wir das wahrscheinlich mehr als die Gastroenterologen. Man muss einfach daran denken. Es ist ein extrem häufiges Krankheitsbild. Gerade in der Niederlassung sehen wir das sehr häufig. Und man kommt sehr gut mit Anamnese und dem einfachen Spiegelbefund auch dazu eine Diagnose. Ja, und wichtig ist mir immer auch, und das mache ich dem Patienten auch immer klar, dass es wirklich ein funktionelles Problem ist. Sie sind nicht schwer krank. Es ist ein funktionelles Problem, was man mit Lebensumstandsanpassungen verändern kann. Und da ist natürlich die Ernährungsumstellung das A und O. Und man muss einfach dem Patienten sagen, es wird dauern. Ne? Und mit der Gewissheit, dass da jetzt nichts Schlimmes im Larynxbereich wächst, kein Tumor oder ähnliches, sind viele Patienten auch einfach fein mit dieser Diagnose und sagen, ja gut, ich sündige, dann geht's mir schlechter, ich halte mich dran, dann geht's mir besser. Das kennt man ja sicherlich im eigenen Bereich ja auch, wenn man mal eine Feier hinter sich hatte. Und wie gesagt, man kann diese ganzen Prozesse auch dem Patienten erleichtern, indem man zum Beispiel zu diesen Kautabletten greift, zu Mucoprotectiva, nicht immer gleich zum PPI, weil die ja nun auch in neueren Studien mal mehr, mal weniger ja auch nicht als Dauertherapie eingesetzt werden sollten, zumal das ja immer so ein bisschen hin und her schwingt und diese Mucoprotectiva meist keine Nebenwirkungen haben und gut verträglich sind und auch gut funktionieren, das muss man halt auch mal sagen.
Der laryngopharyngeale Reflux präsentiert sich auf vielfältige Art und Weise. Für den sogenannten stillen Reflux ist vor allem der Pepsinanteil verantwortlich zu machen, etwas, das mit PPI nicht adressiert wird. Lebensstilmodifikationen sowie ein physikalischer Schleimhautschutz, gegebenenfalls in Kombination mit einer medikamentösen Therapie, helfen den meisten Patienten. Vielen Dank, Dr. Lars Reichstein aus Hamburg.
Gerne.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.